Liebe zu eurem Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und zu einem Tagebuch eines Pfarrers. Weil Samstagabend ist, geht es heute natürlich um einige Überlegungen zur morgigen Predigt. Ich sage jetzt ausdrücklich einige Überlegungen, weil man kann nicht einfach so vor sich hin predigen mit einem Mikrofon vor sich. Eine Predigt verlangt immer, dass es eine Gemeinde gibt. Meine schlafende schwarze Katze hinter mir und meine mich anblinzelnde Siamkatze gelten aber nicht als predigbare Gemeinde, also einige Überlegungen. Wenn Sie in die Kirchen kommen, dann gibt es eine Predigt. Und zwar gibt es diese Predigt immer über einen Predigttext. Logisch. Die Vorstellung ist, woher kommt der überhaupt? Na, der kommt aus dem Lektionar, wenn Sie evangelisch-lutherisch sind, also evangelisch-AB. Da gibt es eine Vereinigung, die nennt sich VELCT, Vereinigung Evangelisch-Lutherischer Kirchen Deutschlands. Und die haben da so eine Liturgieabteilung und diese Liturgieabteilung ist zum Beispiel auch dazu zuständig, die sogenannten Predigtreihen immer wieder zu überprüfen, neu zusammenzustellen und so weiter. In der evangelisch-lutherischen Kirche gibt es deren 6, also alle 6 Jahre kommt der Predigttext wieder. Alle Leute, die das sagen, sagen immer, na, das ist cool, da braucht man noch einmal eine schreiben und dann im 7. Jahr holt man einfach wieder die gleiche. Nein, so einfach funktioniert das nun nicht, auch deshalb, weil diese Predigtreihen immer wieder umgestellt werden. Als ich vor 20 Jahren in den Dienst gegangen bin, da hat es noch die ganz alte Predigtreihe gegeben, die alte Perikopenordnung, wie sich das in Wirklichkeit nennt, und die war ein bisschen eigenartig an ziemlich vielen Sonntagen. Die ist dabei bereinigt worden schon zweimal und heutzutage passen diese Predigttexte wirklich richtig gut zu den jeweiligen Sonntagen. Klar ist, wie macht man sowas näher? Zu Weihnachten ist eh klar, kann man nur einmal das Lukas-Evangelium nehmen und dann nimmt man zum Beispiel irgendwas aus dem Alten Testament, das vom Kommen des Messias spricht, dann nimmt man irgendwas von Paulus, der über die Herabneigung Gottes spricht und dann passt es irgendwie. Nun, das ist eine sehr, sehr spannende Sache aus dem einfachen Grund, weil immer die Frage ist, wo fängt eine sogenannte Perikope, also ein Sinnzusammenhang an und wo hört er auf? Zum Beispiel im Alten Testament kann es immer wieder passieren, dass diese Perikopen so lang sind, dass man sich heutzutage dazu gemüßigt fühlt, diese zu kürzen, weil die Gemeinde sich schwer tut, wenn der Pfarrer da jetzt einmal 3 Seiten aus der Bibel vorliest, das ist, wenn man es zum ersten Mal hört, ja ein bisschen schwierig. Das Problem dabei ist, dass teilweise ein Satz mehr oder ein Satz weniger alles verändern kann. In der Tat, morgen ist so ein Fall. Also morgen gibt es 2 Varianten, den Predigttext zu predigen. Steht im 1. Buch Mose, im Buch Genesis, im 2. Kapitel und ist der sogenannte 2. Schöpfungsbericht, also in Wirklichkeit der ganz, ganz alte. Der ist circa um 1000 vor Christus von einem Schreiber am Tempel von Jerusalem geschrieben worden, aufgeschrieben worden aus der mündlichen Tradition heraus, währenddem das, was in Genesis 1, also ganz am Anfang von der Bibel steht, 400 Jahre jünger ist. Es gibt also, halten wir mal fest, 2 Schöpfungsberichte in der Bibel, die ganz andere Dinge auch erzählen. Wir beschäftigen uns heute mit dem ganz alten Schöpfungsbericht. Das wirklich Spannende an diesem Schöpfungsbericht ist, dass es ihn überhaupt gibt. Aus einem einfachen Grund. Die Leute, das wissen Sie, waren Sklaven in Ägypten, denen ist es irrsinnig schlecht gegangen. Dann offenbart sich ein Gott namens Jahwe dem Mose und sagte ihm herzu, ich habe also das Schreien meines Volkes erhört, ich werde die jetzt retten und du bist also mein Handlanger dafür. Und dann bringt er dich da aus Ägypten raus mit Zeichen und Wundern, kriegst 10 Gebote und hilft ihnen immer weiter und so fort, bis sie da also endlich einmal in diesem Kulturland Kanaans drinnen landen, einem ganz, ganz tollen Land, wo Milch und Honig fließt, das heißt auf gut Deutsch, wo die Schafe was zum Fressen haben, weil es genug regnet, respektive es den Jordan gibt und dort haben sie genug Wasser und das ist also ihr Paradies auf Erden. Jetzt sind sie dort auf Leute getroffen, die haben andere Götter gehabt. Und zwar vor allen Dingen den Baal und die Astarte, das war Mandel und Weibel. Und der Ball ist also oben in der Höhe umgeschossen und hat es regnen lassen. Und unten war die Astarte, das war die Erde. Und der Ball hat da pausenlos also die Erde befruchtet und so vor sich hin befruchtet. Und deswegen war es grün. Und das war jetzt für diese Leute, die da aus Ägypten gekommen sind, ein irrsinniges Problem. Weil was sollen sie jetzt tun? Also in der Wüste war der Jahwe. Cool, ne? Und in Ägypten und hat sie befreit. Aber das war ja schon. Also das ist jetzt geschehen, muss man sagen. Ne? Ja, vielleicht sollte man da einfach so ein Denkmal errichten und sagen, super Jahwe, danke, dass du uns gerettet hast, aber verstehst eh, jetzt haben wir da, wo es grün ist und wo unsere Schafe was zum Fressen haben. Jetzt müssen wir natürlich die Götter anbeten, die da zuständig sind. Und das war eine unglaubliche Auseinandersetzung, hat in Wirklichkeit unglaublich lange gedauert, bis die ganzen Typen das wirklich kapiert hatten, dass dieser Wüstengott Jahwe der Gott schlechthin ist. Also der ist für alles zuständig. Also nicht nur für die Wüste, sondern auch fürs grüne Land. In der Tat haben die Leute viele Jahrhunderte dazu gebraucht, zu verstehen, dass dieser eine Gott für beides zuständig ist. Also die blanke Tatsache, dass die Bibel irgendwann einmal anfängt, eine Schöpfungsgeschichte mit dem Wort Jahwe zu erzählen, sagen, also Jahwe schuf die Welt, ist die Revolution schlechthin. Und in Wirklichkeit auch schon der theologische Punkt dieser ganzen Schöpfungsgeschichte schlechthin, egal wo man grad ist, Gott hat's geschaffen. Gut, also wenn Sie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, sind zum Beispiel arbeitslos, nehmen einen irrsinnig hochbezahlten Job in den Vereinigten Vereinigte Arabische Emirate an, kriegen da also ein Wahnsinnsgehalt, sitzen dann dort irgendwo in der arabischen Wüste und was weiß ich, tun zum Beispiel Hubschrauber fliegen für einen Scheich, dann könnte es natürlich sein, in dieser ganz anderen Umwelt, dass Sie sich denken, na, das wäre schon irgendwie, ja, weil daheim bin ich in, ich weiß nicht wo halt, da hat es immer geregnet, jetzt ist das so trocken und das drinnen alle so verschleiert um und die beten da alle den Allah an und so. Na, vielleicht, also jetzt bin ich da, jetzt wäre schon an der Zeit, sich da anzuschließen. Nein, der Gott der Bibel ist der eine Gott. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr schwierig zu begreifen in Wirklichkeit, weil du ja in deinem Leben unglaublich viele verschiedene Orte erreichst. Auch seelisch die Orte der Kindheit, des Erwachsenwerdens, des Erwachsenseins, des Alterns und des hohen Alters am Schluss, wer es erlebt, das sind auch ganz andere Orte. Und allem, was du begegnest, kommt aber aus der schöpferischen Hand Gottes. Also das ist der eigentliche, wirkliche Punkt bei der ganzen Geschichte. Und das ist jetzt eine ganz, ganz spannende Sache. Jetzt gibt's bei dem morgigen Predigttext ein Zusatzproblem, nachdem ich Ihnen das jetzt erzählt habe. Und zwar kann man da jetzt ein paar Verse auslassen. Ich lese Ihnen das Ganze mal vor, wie es klingt, wenn ich es auslasse. Da klingt es sehr einfach. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Himmel und Erde machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, das Kraut war noch nicht am Feld, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und befeuchtete alles Land, und dann machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Lebensodem in seine Nase, und so wurde der Mensch zum lebendigen Wesen. Kurze Unterbrechung, Sie merken, wie archaisch diese Erzählung ist, nicht so wie das, was in Genesis 1 drinnen steht, wo das also vom Licht- und Schattentrennung und Sterne und dann einmal Erden, dann einmal das Meer und dann einmal das Grünzeug, dann einmal die Viecher und so weiter ordentlich aufgebaut wird, sondern der arme Mensch, der erste Mensch nach dem archaischen Schöpfungsbericht hätte ein ziemliches Problem, was zu essen, weil eigentlich noch nichts da ist. Denn jetzt geht's erst weiter und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, sprich den Garten Eden, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Also der hat jetzt nicht mehr notwendig zu hungern, weil jetzt ist er im Garten Eden. Offenkundig ist es dort ganz toll, denn Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, auf dass er ihn bebaute und bewahrte. gut. Wenn ich das jetzt so liest, dann würde ich wahrscheinlich irgendeine Predigt machen zum Thema. Na, okay, also wir haben den Auftrag, das Ganze zu bebauen und zu bewahren. Dann glauben Sie, Sie sind in einer Wahlveranstaltung der Grünen. Es gibt Dinge, die sind tot gepredigt. Also das haben wir jetzt so circa 30 Millionen Mal gesagt. Und jeder, der in die Kirchen geht, trennt seinen Müll, spart Strom, schaut, dass ein kleines Auto fährt und so weiter und so fort. Das ist gegessen. Also das haben wir erreicht, das passt, Ruhe ist. Man braucht Dinge nicht zum tausendsten Mal zu sagen. Nun sind da ein paar Verse ausgelassen und die lese ich Ihnen jetzt vor. Und zwar, nachdem Geschichten, also der Garten Eden ist gebaut und diese Spezialbäume stehen da herum und jetzt geht's plötzlich weiter und von diesem Garten Eden ging ein Strom aus, der den Garten bewässerte und dann teilte er sich in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon und fließt um das ganze Land Havila und dort findet man Gold und das Gold des Landes ist kostbar und findet dort auch noch das irgendein tolles Harz, keine Ahnung was das ist, und den Edelstein Shahom. Der zweite Strom heißt Gichon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Jetzt geht's wieder weiter und Gott, der Herr, um den Menschen, setzt ihn in den Garten Eden, auf das er ihn bebaue und bewahre. Was jetzt das unglaublich Tolle dran ist, jetzt stellen Sie sich das einmal vor, was das heißt. Also Sie sind da irgendwo in Israel um 1000 nach Christus. Gut? Da schauen Sie da raus, aus Ihrem Fenster da in der Burg über Jerusalem und schauen raus und was sehen Sie? Ja, Sie sehen, dass dort grün ist, dass dort, wo es zum Leben gibt, dort, wo ein Wasser ist. Also so weit jetzt irgendwie ein Bacherl hinreicht, dort ist grün. Und Sie wissen auch genau, dort, wo kein Bach ist und keine Quelle und nichts, ist schlicht und ergreifend Wüste und eine Ruhe ist und in der Wüste stirbt man. Das ist ihre Vorfahren nicht, die konnten damit umgehen. Sie selber sind schon ein Gescheiterl, haben in der Schule Lesen und Schreiben gelernt, haben deswegen einen tollen Posten da am Hof des Königs Salomo höchstwahrscheinlich und würden da wie auch wir heutigen innerhalb von geschätzte 1,5 Tage in der Wüste natürlich sterben wie nichts, weil wir uns dort nicht auskennen. Und jetzt erzählen sie, dass es vier Flüsse gibt auf der ganzen Welt. Und diese vier Flüsse, die kommen aus dem Paradiesstrom, aus dem Strom des Garten Edens. Und was sie damit sagen ist, alles, wo es zum Leben gibt, weil sie kennen zum Beispiel österreichische Alpentäler nicht, wissen es nicht, dass es das gibt, wo es eh dauernd regnet, sondern sie kennen nur die Situation, dort wo ein Fluss ist, dort kannst du leben, sonst nicht. Und jetzt erzählst du allen Ernstes etwas unglaublich Großartiges. Alles, wo es Leben gibt, das kommt unmittelbar aus dem Paradies her. Ist das nicht genial? Und zwar jetzt sehr, sehr demokratisch, das sind alle möglichen Länder, das eine ist offenkundig der Nil, Euphrat, Tigris ist eh klar, beziehungsweise man vermutet, dass es in Wirklichkeit zweimal der Nil ist, weil so genau haben die sich mit der Geografie nicht auskennt. Und also alles, und jetzt kommt das Urge, vor denen du dich eigentlich fürchtest. Also das sind alles ganz mächtige Reiche, die können das kleine Israel ausschnipsen, wenn sie wollen. Trotzdem erzählst du alles, diese Flüsse, auch die Gegenden dort, wo die bösen Feinde sind, das kommt alles aus dem Paradiesstrom her, den Gott einmal geschaffen hat. Schauen Sie, das ist eine ganz andere Paradiesgeschichte. Alles Leben kommt vom Paradies her. Alles Leben, das es gibt, wird vom Paradies her, vom Garten Eden, das ist ja deckungsgleich gedacht, erhalten. Es gibt vielleicht Leute, mit denen streitest, aber auch die leben aus dem, was der Paradiesstrom sich da geteilt hat, deswegen ist dort grün, deswegen haben die was zum Essen. Wurscht, Gutes und Böses, Freund und Feind, Gläubige und Ungläubige. Alle leben noch immer und beständig aus der ursprünglichen Schöpfung Gottes aus dem Paradies heraus. Ja, meine Lieben, das ist eine ganz andere Dimension der Schöpfungsgeschichte. In einem, meine Lieben, sind wir immer verbunden, egal wie sehr wir streiten. Es gibt niemanden, der ohne diese Schöpfung leben kann. Wir alle Menschen auf dieser Welt, völlig wurscht, wie wir drauf sind, wie wir ausschauen, was wir glauben, nicht glauben, ob wir gerade Krieg führen gegeneinander oder was auch immer. Wir haben eine unglaublich tiefe Verbundenheit dadurch, dass wir von der ursprünglichen Schöpfung noch immer leben. Trotz nachfolgenden Sündenfalls, trotz des Bösen in der Welt, bleibt eine unglaubliche, unzerstörte Macht in dieser Welt. Nämlich das überhaupt, was grün ist, das, was wächst, das, was lebendig ist, dass sie was riert, dass wir was zum Essen haben, dass wir was zum Leben haben, das verbindet alle Menschen. Das ist eine Verbindung, die niemals aufhören kann, weil halt jeder was essen muss. Dort sind wir alle schlussendlich immer zurückgeführt auf den Garten Eden, auf den Adam und die Eva. Dort gehören wir alle zusammen. Und jeder von uns selbst kommt jedes Mal, wenn er auf ein Stück Brot isst, das aus Getreide gemacht ist, das aufgewachsen ist aus der Erde und dem Regen oder der Bewässerung, bindet sich jedes Mal zurück in die Zeit vor seiner Geburt, bindet sich zurück ins Paradies. Und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten. Jeder von uns kommt aus dem Paradies. Und jeder von uns wird ins Paradies zurückgehen. Einen gesegneten Abend und einen wunderschönen Sonntag euch allen.